ARD. Unter dem Gras darüber. 13.
In größeren Städten gab es sogenannte 5-Uhr-Tees. Und zu den 5-Uhr-Tees sind sehr viele verheiratete Frauen gegangen, um einen Seitensprung anzubahnen. Und das gab auch immer Stoff zum Klatsch, zu ausgedehnten Klatsch. Ja. Es gab auch damals, nach dem Ersten Weltkrieg, waren Scheidungen ja viel häufiger als vorher, als die Scheidung meiner Mutter war. Also da gab es sehr viele Skandale und Scheidungen und Neuheiraten und so weiter, auch innerhalb von jungen Akademikerfamilien.
Gleich die ersten Tage, wie ich im Adlon war, gab man mir einen Brief, um einen auf ein Zimmer schnell zu bringen. Ich komme rauf, eine Doppeltür, ich mache die erste Tür auf und da höre ich gleich, da stöhnt eine Frau. Gott, mein Gott, was ist denn da los, denke ich so bei mir. Und dann habe ich angeklopft, ganz zu hören, kein Laut, nochmal ein bisschen lauter und wieder nicht. Aber die Frau stöhnte so herzhaft. Und dann habe ich jetzt die Tür aufgemacht und ganz klein Spalt und habe reingeschaut. Und da sehe ich, da kommt aus diesem Bettenwust, das waren so Steppdecken, rosarote Steppdecken, kam immer so ein weißer Po empor. Und das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und die Frau, die stöhnte, ich meinte sie so, sie röchelte beinahe. Ja, ich vermutete ein Unglück, ein Verbrechen. Und da habe ich die Tür schnell wieder zugemacht, bin runtergelaufen an die Rezeption, habe gesagt, kommen Sie ganz schnell, da bringt jemand seine Frau um. Und die sagt nun mal langsam, erzähl noch mal, wie war denn das? Und dann schmunzelte alle. Und dann hat er den Portier geholt und alle schmunzelten und haben mit dem Kopf genickt. Das war, kam mir. Und da sage ich, Donnerwetter, da hast du was verkehrt gemacht.
Es gab ja da so diese Theater, die spezielle Revue. Theaterrevue war damals das beliebteste oder verbreitetste Kunstform der Darstellung im Theater. Und da war die Sensation in Berlin, war damals, dass in einer Szene eine Frau einige Sekunden Barbu sich auftrat. Das war also eine Sensation überhaupt. Man konnte sich gar nicht beruhigen. Das wurde also flüsternd weitererzählt. Da kommt eine Frau, die tritt barmusig auf. Donnerwetter, tatsächlich, ja. Na bloß, wir konnten ja leider nicht dahin gehen, weil wir kein Geld dafür hatten.
Von den deutschen Gästen waren damals dann auch noch die Fürsten, Fürst Henkel Donnersmarck, Fürst Pless und Graf Schafgotsch. Und ganz Schlesien, diese großen Leute, und die hatten noch 3-4 Diener mit, 4-5 Sekretärinnen, die da alle wohnten. Und diese Leute, der Adel, wenn diese Leute ins Restaurant kamen, dann wurde gleich getuschelt unter den Oberkellner, die Geschäftsführern, das ist Graf sowieso oder Baronin sowieso. Die wurden alle mit ihren, oder Herr General auch noch vom Weltkrieg her, tituliert und angesprochen. Sie waren doch noch eine Macht in dieser Hinsicht, ja, sie waren noch reich, ja. Und ich erinnere mich, wenn zum Beispiel Silvester und die Silvesterfeiern, das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist heute nur noch ein Abklatsch dessen, was damals alles geboten wurde, was sie alles gemacht haben da. Große Kapellen, da war der Russe, der Sergei Sarov, der hier immer diese Balalaika-Kellen gehabt hat. Die waren in der Hotelhalle auf, da waren 30, 40 Mann. Die haben gespielt, ununterbrochen. Da haben die Amerikaner, die haben einen Hut hingestellt, einen großen Hut, dann haben die Leute das Geld reingeworfen. Der lief über vor Geld, können Sie sich ja nicht vorstellen.
Ich war sehr oft in der Komödie am Kurfürstendamm. Da habe ich auch Hans Rühmann gesehen und Grete Mosheim und ich erinnere mich auch, dass ich in der Volksbühne war und da gab es ein Stück vom Untergang eines Unterseeboots. Der Heinrich George hat eine Hauptrolle gespielt und der hat mich, damals war er ein bekannter Kommunist, also ja, ich kannte ihn als Kommunisten, der Vater von Götz George, ja, und ich erinnere mich genau, dass er einen ganz starken Eindruck auf mich gemacht hat. Dann erinnere ich mich an eines zwei Krawatten. Nie gehört, nein. Das war da, habe ich das erste Mal auch Marlene Dietrich in einer größeren Rolle gesehen.
Erst wie ich schon in der Mittelschule war, durfte ich auch einmal ins Kino gehen. Erst war ja das Kino verpönt. Das war, ja, muss man direkt sagen, unsittlich. Das hat sich nicht gehört, in ein Kino zu gehen. Es war einfach verboten. Ich glaube, die haben die Filme selber nicht gekannt. Aber sie haben gesagt, ein Film taugt nichts, ein Kino taugt nichts. Das verdirbt die Leute.
1918 war das. Da habe ich meine Mutter eingeladen. Da konnte man ins Kino gehen. Das war ganz primitiv. Da war ein Klavierspieler ganz hinten in der Ecke mit einem Paravan zugedeckt, dass man ihn nicht gesehen. Man hat ihn nur klimpern hören. Und wie klimpern? Mein Gott, mein Gott. Meine Ohren haben mir richtig wehgetan davon. Und das hat 10 Pfennig gekostet. Da muss man auf langen Bänken sitzen und da hat man sich aussuchen können, wo man hingehen will, vorne oder hinten. Und dann konnte man sitzen bleiben, so lange wie man wollte, so lange wie sie spielten. Das waren noch diese mehr so bloß lebende Bilder, die so gezappelt haben und so. Da hat man so richtig gesehen, hat man eigentlich gar nichts, gell? Aber irgendwie hat man sich halt was vorgestellt drunter. Ah, das war zum Schreien.
Die Technik hat sich ja in der Zeit von da bis jetzt derart rasant entwickelt, dass es heute beinahe unglaubwürdig wird. Der erste Tonfilm kam ja raus in Deutschland, ich glaube 1929, als ich 3 Jahre alt war. Also das gesamte Niveau lag ja viel, viel tiefer.
Nach dem Kriege war unsere Familie eine der ersten weit und breit, die ein Radio hatten. Das war also eine Sensation. Wir hatten ja einen großen Garten und im großen Garten war eine Antenne aufgebaut, eine große hohe Antenne. Und da wurde dann mit Batterie und Betrieb, nicht wahr, wurde also Radio gehört. Und alle staunte, tatsächlich, da kommt Musik raus. Ja, und wo ist der? Der saß damals in der Vossstraße, war damals wie hieß denn das? Radiosender da, der saß in der Vossstraße und ja, der sitzt in der Vossstraße. Was denn? In der Vossstraße? Und das hört man hier. Ja, ja, Donnerwetter, ja. Es war so eine Sensation. Dabei muss man natürlich dann heute in Verhältnissen sehen, war der Ton natürlich grausam und so. Und ich war so, aber immerhin.
Radio hatten wir nicht. Wir bekamen da mal eins geschenkt von meiner Tante. So ein einfaches Ding mit einer Anode als Stromspender. Und der Lautsprecher war extra, einen großen Trichter. Das hat mehr gequakt, als Töne von sich gegeben. Und die Antenne vom Dach aus führte dann ins Fenster hinein, ins Stubenfenster. Und dort war so ein Kippschalter, denn man musste ja bei Gewitter die Antenne immer erden. Dann wurde am Radio extra angesagt, vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden. Dann wurde der Hebel rumgeschlagen, dann war die Verbindung zum Radio unterbrochen und die Antenne ging dann in die Erde. Dafür führte eben auch von diesem Schalter aus ein langer Draht hinunter, der irgendwo an Wasserrohren oder Regenrinne oder was weiß ich so befestigt war, dass eine Erdverbindung dargestellt war.
Ich kann mich noch ein bisschen an die ersten Sendungen erinnern, die ich im Radio gehört habe. Das war dann meistens die Kinderstunde. Da kamen auch immer Bastelvorschläge in der Kinderstunde. Da konnte man ein Flugzeug oder ein Zeppelin oder ein Haus wenigstens zusammenkleben. Da gab es fertige Bogen, die man kaufen konnte und ausschneiden. Und das ist da immer in der Kinderstunde erklärt worden. Und sonst sind halt Geschichten erzählt worden und Märchen.
Ich war der 85. Radiohörer in München. Es war Wahnsinn. Für meine ganzen Freunde und Bekannte habe ich Antennen gebaut, bin auf die Dachrinne rumgeklettert, habe die Antennen gebaut und Detektorapparate eben gebaut. Unser Hausarzt, der Dr. Neustadt, war Jude, dem habe ich auch noch eingerichtet. Damals war halt die 20er und 30er Musik. Rosita Serrano und Zara Leander und Valentin und Weißviertel.
Der Bildungshunger war sehr stark. Wir waren sehr viel im Theater. Und zwar haben wir damals von den Gewerkschaften aus, alle Jugendlichen haben damals von den Gewerkschaften aus, monatlich mindestens 2 Theaterkarten gekriegt zur Petroleumsloge, aber das hat uns ja nicht gestört. Wir konnten ja mal 4 Stunden stehen oder was. Da haben die Gewerkschaften sehr viel für die Jugend damals auch gemacht, gerade auf dem Gebiet der Bildung und so weiter.
Meine Mutter hatte eine Freundin, die war Putzfrau, Gardobiere im Oberhaus. Und die hatte jeden Abend 2 Karten. Stück für 30 Pfennig für die Stehgalerie. Und wie ich so 21 Jahre alt war, da habe ich mir jeden Abend 2 Karten geholt, da bin ich ins Oberhaus. Ganz allein. Ich war noch ganz allein, ich habe niemanden gehabt, hat kein Mädchen gehabt, nee, ich bin dahin. Natürlich Stehgalerie, aber das war nicht schlimm. Da hat der Polizist gestanden, der hat eine Ziege angeredet. Und wenn dann der Vorhang gefallen ist, Aufgang ist, dann durfte man die Treppe runterrutschen in den ersten Rang. Und da hat man sich da hingesetzt, auf die Treppe gesetzt, und hat man genauso gut gesehen, wie wenn man am Sitzplatz gesessen hat. Da habe ich die ganze neue Sachlichkeit gesehen mit Bernard Shaw und so weiter, gell? Und dann natürlich die ganze Oberzyklus, nicht? Und dann natürlich die Märchenwelt von, meinetwegen vom Hänsel und Gretel, Ferdinand Wald, von Humperdinck, nicht wahr, und so weiter. Das war doch einzigartig.
In der Schule hatten wir hervorragende Elternabende. Denn von Haus aus gab es ja kaum Kulturveranstaltungen. Die konnte man ja nicht bezahlen, was da an Kultur war. Und als Kulturveranstaltung besuchten wir dann gern die schulischen Elternabende, die in dieser Zeit noch politisch unbeeinflusst waren. Dort wurden von Kindern das ganze Jahr einstudierte Märchenspiele vorgeführt. König Drosselbart oder ähnliches. Oder wir haben zu Weihnachten noch mal sogenannte lebende Bilder gegeben. Da standen wir Kinder im Nachthemden. Das war mit Goldpapiersternchen beklebt, nicht? Als Engel da. Von der Turnhalle war ein großer Kasten dort aufgebaut mit Stroh. Dort drin lag das Christkind, nicht? Der Kleinste aus unserer Schule. Und davor standen dann Maria und Josef. Maria war mein Bruder, der jüngste meiner Brüder, älter als ich. Der hatte von meiner Schwester ein Kleid an, ausgestopft. Der stand als Maria da. Der fing plötzlich furchtbar an zu lachen während der Vorstellung. Der Vorhang ging auf und alle sagten, ah, nicht. Und mein Bruder fing an fürchterlich zu lachen, dass ihm sein Busen, der ausgestopfte Busen, nach unten sackte. Und als wir Engel dann unsere Hälse lang gemacht haben, um zu gucken, warum der so lacht, da sahen wir dann, dass das Christkind mit teuflischem Grinsen in den Kasten lag, mit Rotzblasen an der Nase. Der hatte nämlich einen Schnuppen, der kleine Kerl. Da haben wir so gelacht, dass der Lehrer den Vorhang fallen lassen musste. Das war ein Gaudium immer. Aber insgesamt gesehen waren schöne Eltern an. Das hörte dann auf durch die nationalsozialistische Beeinflussung. Da haben sich die Lehrer dann offenbar nicht mehr getraut, einfach was frei zu gestalten. Aufhänger war nach meiner Erinnerung, in der Schule wurden auch Filme gezeigt. Und da sollte es den Film geben, Emil und die Detektive. Und der war gedreht nach einem Roman von Erich Kästner, der in der Nazizeit ja sehr verpönt war. Und wir waren nun alle versammelt, Eltern und Kinder abends, um den Film zu sehen. Der begann und begann nicht, bis ein Lehrer dann sagte, wir können den Film leider nicht bringen. Und dann, naja, er ist abgebrannt. Ich glaube aber, der ist verboten worden. Und von da ab hörte das auch auf mit diesen schönen Elternabenden.
Wir hatten zu Hause immer irgendwie Künstler, Bildhauer, Maler, Pianisten, Tänzer und ich wuchs auf in einer Welt mit, ja, eben mit anderen Menschen, wie das sonst so in meiner Klasse auch üblich war. Und dann hatte meine Mutter sehr viel jüdische Freunde. Und unter anderem eine Omi Rosenbaum wurde die genannt. Ich weiß nicht, wie meine Mutter sie kennengelernt hat. Bei denen waren wir mal eingeladen und meine Mutter erzählte dieser Omi Rosenbaum, dass ich so gerne tanzen würde. Und da sagte die, ja, na, das soll sie uns doch mal was vormachen. Und da habe ich das dann auch wohl gemacht. Und dann sagte diese Omi Rosenbaum, also ich kenne einen großen Ballettmeister hier in Berlin, das ist der Viktor Gsowski. das ist ein guter Freund von mir, da sollte doch mal die Madelon vortanzen. Dann kam ich in diese Schule und da wurde es mir dann doch ein bisschen bängelig, nicht? Und dann war also eine Klavierspielerin da und die spielte dann los und ich habe da, weiß nicht, muss da fürchterlich rumgehopft sein. Also ich habe da nur dunkle Erinnerungen, was ich da getrieben habe. Auf alle Fälle hat er gesagt, ja, die kann bei mir anfangen zu studieren und ich kriege da also ein Stipendium. Und dann habe ich eben bei Viktor Gsovsky angefangen, Tanz zu studieren und zwar richtig klassisches Ballett. Und da eröffnete sich für mich eine so unwahrscheinlich tolle Welt. Und die war wiederum also anders als das, was so in der Schule passierte, wo ja doch schon das Dritte Reich dann auch spürbar zu merken war.
Es ist eine merkwürdige Situation. Ich bin im Jahr 1929 16 Jahre alt und kam aus einem brüden, kleinbürgerlichen Elternhaus, das kein Geld hatte, sodass ich von den Roaring Twenties nichts erlebt habe. Also ich bin nicht bekannt geworden mit Boogie-Woogie und Tanz und alles das, was Berlin bedeutet, Kabarett und Nachtleben und diese Dinge. Ich bin bekannt geworden durch die Schule, mit der Befreiung des Intellektes, der Seele und des Körpers auf einem, ja, also nicht auf dem großstädtisch, wie soll man das jetzt sagen, nicht in diesem Sinne, wie die Roaring Twenties gesehen werden. Wir sind also vertraut gemacht worden mit allem, was da am geistigen Aufbruch waren. Also unsere Lehrerin, die gerade die Deutschlehrerin und Geschichtslehrerin, die brachte uns die moderne Literatur. Wir haben Georg Kaiser, wir haben Remarque, wir haben Hofmannsthal, Rilke, George, Wassermann, Stefan Zweig, Thomas Mann, Arnold Zweig, alles gelesen. Sie ist mit uns in die Ausstellungen noch gegangen. Wir haben also noch Expressionismus gesehen. Ich habe noch Barlach gesehen. Ich habe noch Kollwitz gesehen. Ich habe noch Nolde gesehen. Ich habe noch Munk gesehen. Alles so 32.
Das hervorstechendste Ereignis, an das man heute noch sehr oft denkt, das war ja Reinhardt-Theater und sein Schüler, glaube ich, sozusagen Gründgens, der bis ins Dritte Reich hinein noch wunderbare Aufführungen machte am Deutschen Theater, die vorbildlich waren in jeder Beziehung. In den 20er Jahren waren ja auch noch die großen, niemand wusste, dass die Elisabeth Bergner zum Beispiel eine zarte, entzückende Person, die auch eine wunderbare Diktion hatte vor allen Dingen, die man heute sehr oft vermisst, die als Kameliendame ganz, ganz hinten auf der Bühne flüsterte und man konnte trotzdem jedes Wort verstehen. Und dann in den Shakespeare'schen Hosenrollen, sie war einfach unglaublich gut. Und niemand wusste damals in den 20er Jahren, dass Elisabeth Bergner eine Jüdin war und dass die nachher fliehen musste. Das wusste man gar nicht. Diese Menschen, auch die großen Ärzte, auch die großen Professoren, die waren alle völlig integriert.
Ich bin Joachim Salomonski. Ich bin geboren im Juni 1909 im damaligen Breslau. Mein Vater war Max Salomonski, ebenfalls geboren in dem noch damaligeren Breslau 1871. Meine Mutter war Selma Salomonski, geborener Fränke, geboren in Ostrowo, in der damaligen Provinz Posen, wo mein Großvater eine Zigarrenfabrik und zwei Ziegeleien hatte. Leider haben sich meine Eltern schon, als ich 2 Jahre alt war, scheiden lassen. Und meine Mutter hat später nach Landsberg an der Warthe geheiratet, meinem Stiefvater Gustav Hermann, den ich eigentlich als meinen Vater ansehe, weil ich schon im Alter von 8 Jahren in das Haus meines Stiefvaters nach Landsberg an der Warthe gekommen bin. Dort habe ich auch die Schule besucht, das bis 1918 das Königlich Preußische Gymnasium, später das staatliche Gymnasium in Landsberg an der Warthe. Ich war bis zum Einjährigen auf dieser Schule ein Monstrum von einer reaktionären Schule mit Lehrern, die zum allergrößten Teil antisemitisch waren und Launen an den jüdischen Schülern ausgelassen haben, die immer möglichst schlechte Noten bekommen haben, um sie auf diese Art und Weise vom Universitätsstudium fernzuhalten.
Wir haben nie etwas von Antisemitismus gemerkt. Nie. Auch in der Schule nicht. Also wir waren in der Schulklasse, in der ersten, in der Elisabethenschule zunächst, waren wir 42 Mädchen ungefähr. Und von denen waren vielleicht doch 18 oder 20 jüdische Abkunft, also Juden. Und die war Freundschaft hin und her. Also, und auch bei den Lehrern kein Unterschied. Ganz im Gegensatz zu der Zeit nachher bei meiner Tochter, ne?
Ich bin 1926 von der Schule abgegangen. Krasse Vorfälle von Seiten der Lehrer konnte es in der Weimarer Republik nicht geben. Aber anzügliche Bemerkungen und irgendwelche hämischen Zwischensätze im Geschichtsunterricht, sogar im Naturkundeunterricht und allen, waren durchaus nicht selten.
Wir hatten zum Beispiel mindestens 4 Jüdinnen in der Klasse. Das spielte gar keine Rolle.
Jüdische Mitschüler hatte ich nicht. Aber von den Großmarkthallenkindern, da waren auch manche, die Juden waren, die aber nicht in unsere Schule gegangen sind. Aber es ist doch, es interessiert haben mich eigentlich die Juden immer schon. Ich wollte immer gern wissen, was das mit denen auf sich hat. Wir haben dann in der Mittelschule dieses schreckliche Gebet beten müssen. Jeden Freitag. Da wurde für alle Menschen gebetet. Und der letzte Absatz hieß, lasst uns auch beten für die Kinder jenes Volkes, das ehedem das Auserwählte war. Möge das Blut, das einst auf sie herabgerufen wurde, als Bad der Erquickung und des Friedens auch über sie fließen. Dieses Gebet habe ich gehasst. Ich habe immer das Blut fließen sehen über die Häupter. Und das war also für die Juden. Das so war die katholische Kirche zu den Juden eingestellt. Dieses Volk, das gesündigt hat und Christus getötet hat, das ist nicht mehr akzeptabel. Aber wir beten als gute Christen, dass die auch von Gott, von Christi Blut gereinigt werden. Und also eine ganz scharfe Gegnerschaft gegen die Juden. Und deswegen haben mich auch die Juden ziemlich interessiert. Und ich bin manchmal mit einem Italienerkind, das Freunde in der Judenschule hatte, bin ich manchmal heimgegangen und ich habe sogar mit den Kindern Ball gespielt und sowas. Und da ging es mir auch ungefähr so, wie es Jahre zuvor meinen katholischen Klassenkameradinnen gegangen war, die sich gewundert haben, dass die evangelischen Kinder genauso spielen wie wir. So ging es mir jetzt mit den Juden.
Die Ritterstraße, da waren lauter Altkleiderhändler. Und das waren Juden. Und es hieß Raubritterstraße. Wenn man stolperte, dann sagte man, pass ob da linne Jüd begraven.
Hieß denn das, die Sünde wieder das Blut von Dinder, hieß der. Das war ein ganz antisemitisches Buch. Das habe ich aber erst gelesen. Na, da war ich so 18, 19 vielleicht.
Also meine Freunde im Allgemeinen waren meine jüdischen Mitschüler hauptsächlich. Merkwürdigerweise, ich hatte den einen oder den anderen nicht-jüdischen Freund. Das alles hat sich aber durch die oder nach der großen deutschen Inflation sehr geändert. Beispielsweise im Haus meines Stiefvaters verkehrten jüdische Freunde und nicht-jüdische Freunde gleicherweise. Aber nach 1922 kann ich mich eigentlich nur an einen einzigen nicht-jüdischen Freund erinnern, der den gesellschaftlichen Verkehr aufrechterhalten hat. Sonst waren in diesem sehr gastfreundlichen Haus meines Stiefvaters eigentlich nur jüdische Familien. Es hat eine Umstellung in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg ganz offensichtlich gegeben. Und die hat sich durch die Inflation, wo viele bürgerliche Familien ihre Existenz vollkommen verloren hatten, noch stärker ausgewirkt. Schon während der Inflation entstand im Bürgertum eine Tendenz, die Schuld an der Inflation den Juden in die Schuhe zu schieben. Dabei haben jüdische Familien genauso ihre Existenz durch die Inflation verloren wie andere. Mein Großvater zum Beispiel hat sein 1871 gegründetes Geschäft 1923 in der schlimmsten Inflation verkauft und natürlich sein ganzes Vermögen verloren.
Wir wussten, wir haben jüdische Verwandte, wir haben evangelische Verwandte, wir haben katholische Verwandte, aber wir waren in der Kirche, wir sind alle getauft worden, alle konfirmiert worden. Wir haben den Großvater nie als Juden betrachtet. Er war Diakon in der Kirche und er war eben übergetreten, er hat seinen Glauben gewechselt, war konvertiert, ne, oder wie man das eben nennt. Und damit hat sich's. Aber dass mal eine Gesetzgebung kommen könnte, die also nicht nach Religion, sondern nach Rasse und so weiter die Menschen sortiert, das hat man ja damals nicht geahnt.
Was meine Mutter betrifft, war sie stockkonservativ und sie war auch antisemitisch. Und es war ihr natürlich äußerst peinlich, als sie erst später erfuhr, dass mein Vater eine jüdische Großmutter hatte. Und das war aber alles ja vor dem Dritten Reich. Und damals waren ja gerade in Berlin die großen jüdischen Familien also völlig integriert. Gerade auch in diesem großen Kunstkreis, dem meine Mutter angehörte, wo Vorträge von Professoren gehalten wurden und also ein wunderbares geistiges Leben war. Ja, da waren jüdische Damen natürlich von den großen jüdischen Familien oder Professorenfrauen oder große Chefarztfrauen und so weiter. Das waren ja Jüdinnen.
Man hatte etwas gegen die Juden im Ostend. Ich weiß jetzt nicht, wie man sie nennt, die mit den Locken und mit den Hüten auf. Die lebten aber ganz für sich und waren auch sehr selten im Straßenbild zu sehen.
In den letzten Kriegsjahren und kurz nachher kam ein großer Zuzug von sogenannten Ostjuden nach Landsberg. Das waren absolut andere Typen von Menschen, die auch gebrochen Deutsch gesprochen haben und nicht Deutsch waren in dem Sinne wie die absolut assimilierten deutschen Juden.
Das war für diese Familien eigentlich das Entsetzliche, dass sie nun, also das verstanden sie natürlich, dass so Ostjuden nun irgendwo zu dem, sagen wir mal, dritten, vierten Stand gehörten. Proletariat. Schwarze gab es damals noch nicht, die man verachten konnte. Die gab es nur in Afrika, in den Kolonialländern. Aber damals gab es dann diese Ostjuden, naja, höchstens mal als Dienstbote, aber da musste erst gewaschen werden, ne? So ungefähr. Aber diese Menschen nun, zum Beispiel Professoren, Ärzte, die das EKR 1 aus dem Ersten Weltkrieg hatten, nicht, also absolut integriert waren in die Gesellschaft, zum Teil auch noch ihren jüdischen Glauben, viele aber nicht mehr, sondern längst also irgendwelche katholisch oder evangelisch geworden waren oder auch gar nichts waren. Dass die nun plötzlich in diese entsetzliche Menschenverachtung, alles menschliche Verachten hinein, per Gesetz hineinkamen. Also viele, ich kenne welche, aus der eigenen entfernteren Verwandtschaft,
die sogar 33 in die Partei eingetreten sind. Und dann kamen sehr bald die sogenannten Nürnberger Gesetze. Und da ist manchen schon, kann man sagen, das Licht aufgegangen. Nicht?